SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und schönen guten Sonntagmorgen. Das ist die SRF 1 Talksendung live aus dem Papiersalz Zürich. Guten Morgen miteinander. Schön, sind wir vor einer tollen Kulisse mit Leuten. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste, zwei Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, die wir diese Stunde jetzt persönlich kennenlernen. Sie ist als kleines Kind mit 3 Jahren in die Schweiz gekommen. Ihre Familie ist aus Tibet geflüchtet. Gelandet sind sie in Toggenburg. Heute ist sie Sängerin, tritt mit ihrer Musik mit gesungenem Mantra auf der ganzen Welt auf. Einen schönen guten Morgen. Dejen Jacques Daksai.
Hallo.
Willkommen in der Sendung.
Hallo.
Und auch er ist aus den Bergen gekommen, aus dem Engadin. Die Welt im ewigen Eis und Schnee, die fasziniert ihn, ob hier in der Schweiz oder seiner zweiten Heimat in Kanada. Erst im Frühling ist er auf Expedition in Grönland und das mit einer Hightech-Prothese am linken Bein. Das Bein hat er nämlich vor 14 Jahren müssen amputieren. Bergsportler ist er aber geblieben. Einen schönen guten Sonntagmorgen. Reto Reykeller.
Wow.
Und wenn wir es gerade so vom Wintersport haben, Dejen Jacques Daksai, wie sieht es mit dem Wintersport selber? Eis und Schnee?
Ich habe das Skifahren jetzt eigentlich mehr oder weniger ein bisschen aufgegeben. Aber ich habe schöne Erinnerungen, aber auch ein bisschen harte Erinnerungen.
Weil
ich bin als, wenn man natürlich nicht in einer Schweizer Familie aufwächst, so wie ich, ist natürlich das Skifahren schon noch etwas Fremdes. Und ich als 7-8-jähriges Mädchen, das dann auf das Mal in der Schule geheißen hat, jetzt gehen wir Skifahren, habe ich natürlich keine Ahnung gehabt, was es ist. Und damals hat man ja noch die Holzbretter gehabt mit den Bindungen, oder, wo man hat vorne runter musste drücken. Man hat so wullige Strumpfhosen müssen anlegen, oder, und die haben doch immer so gebissen. Und ich bin natürlich immer die Letzte gsi. Der Lehrer hat mich immer müssen ein bisschen unterstützen.
Ja.
Aber später muss ich sagen, also ich habe es wirklich. Also ich kann mir vorstellen, dass ich wieder anfange.
Sicher?
Ja, auf jeden Fall.
Schön,
ja. Super. Komme ich dann zu dir rüber.
Ja, super.
Also, und der Reto Reykeller ist natürlich quasi mit den Ski an den Füßen schon aufgewachsen? Oder
auf ja, ich bin natürlich im Unterengadin aufgewachsen. Und bei uns ist einfach Skifahren ziemlich populär gewesen. Plus wir haben noch für eine Weile lang während meiner Jugend noch ein Restaurant betrieben im Skigebiet.
Ja.
In Schule später, ist das? Das ist in Schule, ja. Und dann einfach mit dem Langlauf. Später als Bergführer, Skilehrer, ist einfach Skifahren schon ein Grossteil von meinem Beruf auch gewesen. Und dann hat es ziemlich ein Loch gegeben, wo ich jetzt die Beine müssen wegnehmen musste. Aber seit ein paar Jahren bin ich wieder mit 2 Beinen auf den Ski.
Mit 2 Beinen auf den Ski?
Ja, auch mit Touren-Ski. Also, manchmal ist es ein bisschen lustig, weil wenn man umfliegt, geht das Bein ab. und das gibt ein bisschen gute Gelächter, wenn das Zeug hier auf der Piste rumliegt.
Jetzt muss ich mich umgekehrt fragen, wie sieht es mit den Gesangskünsten aus vom Reykeller? Selber singen?
Nein, wenn niemand rum ist, dann ist es wohl sehr gut.
Ich stelle mir so vor, oder, wenn man auf einer Wanderung ist oder auf einer Bergtour.
Also, eben im Engadin tut man eigentlich noch relativ viel singen, auch so zu Berg. Früher hat man die Tessiner Lieder gesungen, ob das jetzt wirklich gut ist. Aber es gibt heute noch, dass Kollegen, vor allem ein Kollege, der zu uns manchmal kommt essen, und der hat eine super gute Stimme, dann hört man meine. Und dann geht es eigentlich gut auf. Aber es sind dann vor allem so Tessiner Lieder, die wir gerne singen. Doch.
Was ja wirklich ins Auge fällt, oder? Ihre Prothesen am linken Bein, vom Oberschenkel an abwärts. Wie hebt das Bein denn? Sie haben es vorhin so ganz locker gesagt, dann geht es halt einmal ab, oder? Wie hebt das?
Das ist eine Silikonsocke, die man anlegt. Ja. Und nachher tut man es eigentlich wie reindrücken. Also man nimmt so einen Spray und dann drückt man es rein und es gibt Vakuum. Da hat so ein Knöpfchen drauf. Wenn jemand da drauf drückt, dann stehe ich ohne da. Aber das ist eigentlich auf Vakuum aufgebaut.
Ja. Aber das kann sich je nachdem eben lösen, oder?
Wenn man ein bisschen wild tut, schon. Also ja. Mit Ski, dann, es kommt immer aufs Gewicht auch drauf an. Für mich ist, wenn ich zu Berg gehe, habe ich schon mal schwerer wieder normale Schuhe an. Wenn man dann auf einem Gletscher ist, noch mit Stigis, und das spürt man, oder eben mit dem Ski, ist dann einfach, sobald man lupft. Ich habe dann auch noch so einen Neopren-Gurt, den ich anlege. Also bis zum Schluss ist man ziemlich montiert mit allem drum und dran. Und man gewöhnt sich einfach und weiss, wenn, wie, wo, was. Und ab und zu, wenn's nicht die Kurve nicht ganz erhebst, dann gibt es ziemlich eine Schwerkraft aus. Und dann kann das, also ich habe dann immer die Hosen unten zu, damit es nicht ganz weggeht.
Aber da steckt ein Mikroprozessor, da steckt der Computer drin.
Das ist richtig, das ist ein Computer, das ist das Rioni von der Özur und das hat einen Computer drin, oder einen Computerchip, also E-Mails kann ich keine nehmen. Aber was es vor allem tut, ist eigentlich, es macht für ein besser, schöneres Laufen und gibt mir Widerstand, vor allem beim Bergablaufen. Das Bein kommt zurück und muss so sagen, ich fühle mich eigentlich ganz als normal. Also wenn ich zu Berg gehe, sieht es manchmal nicht so hübsch aus, wenn es steiler drauf geht, aber so in der Ebene habe ich, wenn ich lange Hosen anhänge, dann sieht man vielleicht ein bisschen sinken. Und es ist einfach schon Hightech, aber es ist wirklich auch, was das Leben wirklich, wirklich einfacher macht. Gegenüber mechanischen Prothesen. Und ich habe das Glück, dass ich das haben
darf. Der Ray Keller war bei uns im Studio und wir haben ein Video gemacht mit ihm. Können Sie, wenn Sie vielleicht dort daheim sind, jetzt schauen auf srf1.ch, das Video, wo man genau sieht, wie die Prothese funktioniert und was sie macht. Was Dejan Jacques Daxay speziell macht, ist nicht ihr Gesang. Und damit wir alle eine Idee bekommen, hier und daheim, haben wir gedacht, hören wir mal ein paar Sekunden rein in einen von diesen Tracks ab der letzten CD, ab der letzten Produktion. Mal schauen, wie das tönt. Das klingt ja sehr poppig, wenn ich jetzt so normalerweise würde an Mantra denken und an die gebetsartigen Texte, dann würde mir nicht unbedingt so einen Popsong in den Sinn kommen. Wie entsteht so etwas?
Das entsteht, wenn ein Wunsch sehr gross wird, um die heiligen Mantrasilben wirklich zu öffnen für eine größere Zuhörerschaft. Und zwar aus dem Grund, weil wir sagen, dass die Heilsilbe eine ganz besondere Kraft entfaltet in dem Moment, wo man sie hört, sieht oder auch selber spricht. Und ich habe lange eigentlich dann mir überlegt, dürfen wir das mit diesen uralten Heilsilben?
Genau, das so ist eigentlich die erste Frage. Oder wie kommt das an quasi bei den klassischen tibetischen Buddhisten? Also finden die das ist befremdend, ist komisch, quasi wie wenn wir ein Schweizer Kirchenlied oder ein altes Lied würden völlig neu produzieren. Wie kommt das an?
Ich glaube, ich bin schon immer eine, die ein bisschen fast ein bisschen über die Grenzen gegangen ist. Also wirklich, ja. Ich meine, darum passen wir wirklich sehr gut zusammen. Wirklich Grenzen überwinden. Und zwar dort, wo wir Menschen eigentlich Grenzen aufbauen, mit Mauern, mit weiss ich was für Vorurteilen. Einfach diese Grenzen können zu überwinden in Form von Musik, von Klang von, und dann eben genau von diesen uralten Mantren, Heilsilben, wo wir sagen, dass sie die positive Kraft entfaltet, unabhängig davon, ob man jetzt ein Buddhist ist, unabhängig davon, ob man überhaupt an das glaubt, weil selbst für die, sagt man, sind die Mantrasilben sehr, sehr heilvoll. Und das ist lustig, ich habe wirklich Leute, die mir sagen, du tätschen jedes Mal, wenn deine Musik läuft, da kommt mein Büsi und leitet sich vor das Stereo. und schnurrt so schön. Super. Vor sich her. Also es ist schon etwas erstaunlich.
Also das heisst, das sind Silben, das sind Leute, die einfach so wirken, ohne dass man jetzt quasi buddhistisches Ritual durchlaufen hat oder so, würde ich sagen.
So hat es eigentlich vor 2500 Jahren der Buddha auch vermittelt. Es ist natürlich schon auch, man muss unterscheiden, sind Mantrasilben mit diesen Wirkungen, wo er gesagt hat, die wirken jetzt wirklich auf alle Lebewesen gleichermaßen. Und das ist ja für mich auch ein bisschen so die Motivation, zum sagen, meine Mantras, die ruhige Mantra-Musik, kennen alle mittlerweile schon sehr gut. Ich möchte aber jetzt auch die Menschen erreichen, die es wirklich nötig haben. Und zwar meine alten Alben, die sind genauso immer noch sehr ein starker Bestandteil von mir. Und dazu gibt es wirklich eine ganz herzige Geschichte, die muss ich unbedingt erzählen. Ich habe praktisch vor 18 Jahren habe ich mein erstes Konzert in Zürich in der Helferei gegeben. Mhm. Und da hat mich noch niemand gekannt. Aber es ist irgendwie eine Woche vorher, tatsächlich hatte ich ein Interview auf dem Radiosender, auf der es eins, glaube ich, auch war. Und dort habe ich erzählt über die Mantras, über die Heilkraft der Mantras. Und ich habe erzählt, dass ich eben die Tochter von einem Lama bin. Und der Max Regli, das war damals der Vertreter in der CD-Läden. Und der hat mir etwas Lustiges erzählt und hat gesagt, weißt du, Dätschen, ich war im CD-Laden und dann ist ein älterer Herr reinzurennen in den Laden und hat gesagt, sie, wo findet man die Zähne von der Tochter vom Dalai Lama?
Der Dalai Lama,
ja,
genau.
Ja, genau. Ich habe das so herzig gefunden. Ich habe gefunden, das ist ja so schön, wenn ein älterer Mann die Sendung hört und er nimmt sich die Mühe, dann in den CD-Laden zu gehen und er will die Zähne von der Tochter
von Dalai Lama.
Unglaublich. Und dann das Konzert in der Helferei ist mit irgendwie über 300 Leute einfach voll gsi. Und der Sigrist von dieser Helferei hat mir gesagt, sie, das ist in meinen 20 Jahren Dienstleistung in dieser Kirche noch nie passiert, so etwas. Also es ist unglaublich. Also von dem her, ich bin wirklich sehr, sehr auch dankbar dem Schweizer Publikum, wo man es ja nicht würde geben, dass es so offen ist für solche Klänge. Oder? Ja.
Das ist Stichwort Grenzen überwinden.
Ja, genau. Ja. Ja.
Mir tut vor allem das gegenüber normalen Mantras, die ich kenne, von sagen wir, Freunden oder so, Meditationen, es hat viel mehr, es hat eine richtige Freude drin, es hat eine Lebenskraft drin, die mich unheimlich angesprochen hat.
Oh, das ist schön.
Ja, also das hat, und Freude ist für mich ja, das ist der Antrieb, das ist wieder der Zündschlüssel, um überhaupt etwas zu machen.
Oh, das ist wirklich sehr schön. Merci.
Ich würde gerne zu einem Ursprung zurückgehen, wo vielleicht eben auch der Antrieb ist fürs Leben, der Ursprung. Wir haben es schon ein bisschen berührt, eben einerseits Tibet, respektive dann via Kathmandu, ist die Familie Daksai in die Schweiz gekommen. Und auf der anderen Seite das Unterengadin beim Reto Ray Keller. Was hat es eigentlich mit diesen beiden Vornamen auf sich, Reto und Ray?
Well, sagen wir es so, als ich zurückgekommen in die Schweiz gekommen bin, jetzt vor 8 Jahren, weil ich bin ja in Kanada so lange war, haben sie mir wieder Reto gesagt. Und ja. In Kanada war immer hey you, we get to give you a name. Also, sie haben mir einfach irgendeinen Namen können geben, mit Reto ist es schwierig geworden. ist das lang hin und her gegangen und irgendwann ist das Rey geboren und somit habe ich jetzt 3/4 Leute mit Rey und 1/4 mit Reto. Ja. Und ja.
So. Aber die Mama sagt zum Beispiel immer noch Reto.
Ja, die Mama sagt, du, ich habe dich gut getauft. Also man sollte schon bei dem bleiben.
So schön. Also wir brauchen beide Namen jetzt in dieser Stunde.
Das ist flott. Danke.
Der Vater ist relativ früh weggegangen.
Ja, ja.
Das ist. Wie ist das gewesen?
Ja, also ich kann mich fast nicht mehr daran erinnern. Das ist also eben, die Eltern haben sich geschieden, als ich relativ früh, also 7, 8. Ja. Und wir sind dann noch wie lange in dem Engadin geblieben, sind dann noch wie lange auch noch in Zürich da unten gewesen. Aber wir hatten ja ein Restaurant, ein Hotel in Schkuol. Und bin eigentlich dort mehr oder weniger aufgewachsen, später dann auch dort die Lehre.
Und dann eben selber zuerst Koch geworden?
Ja, das ist so.
Also, aber das war nicht quasi der Urwunsch, ich will unbedingt kochen.
Es war das Einfachste. Man hätte nicht so verrückt viel lernen dazu. Nein, man ist ja in dem aufgewachsen und meine Mann hatte auch Freude. Die Mama hat wirklich das sehr gut gemacht. Wir haben das Restaurant mit einigen deiner Spezialitäten. Mama ist ja eigentlich die, die das fast wiedererfunden hat oder gastronomisch damals eigentlich so gemacht hat, dass man es eigentlich können für viele Leute produzieren
konnte. Also was denn konkret?
Ja, viel mit Kartoffeln, kleine Pinjas und so, ja. Einfach die alten Spezialitäten. Und meine Mama hat das verrückt gut gemacht und ist auch berühmt worden mit dem im Engadin selber. Und das war gut für eine Weile, bis eigentlich das mit dem Bergführen überhand genommen hat und ich dann eigentlich meinen Weg durch, also mit Skischule langlaufen und Bergführen gemacht habe.
Da gibt es eine Geschichte mit jemandem aus Deutschland, wo der Reto Keller damals sagt, nein, mit diesen Schuhen nehme ich sie nicht mit.
Ja, das ist so.
Als Bergführer, oder?
Ja, also ich war Aspirant dort und wir haben immer Touren gemacht, Gletschertouren, und ich hatte da einen Gast gehabt, der ist gekommen mit, also alle Gäste müssen die Schuhe zeigen, weil es ist eigentlich für Wanderer einfach über den Gletscher oben ab, aber sie müssen nicht gerade mit Turnschuhen kommen. Und dann ist einer gekommen mit so Nöppelischuhen und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Und der hat einfach das nicht eingesehen und hat gesagt, er will gleich mitkommen. Und dann haben wir ihn aber daheim gelassen und am Abend bin ich dann der Hoteldirektor gekommen und hat gesagt, das kannst du nicht machen. Wieso? Ja, ich habe gesagt, der muss die richtigen Schuhe anlegen. Dann haben wir dann doch so weit gebracht, dass er die richtigen Schuhe anlegt. Das war der Horst Dassler von Adidas mit diesen Oppenschuhen. Und der hat jetzt einfach keine Meindl-Schuhe mieten wollen. ich habe ihm dann das Angebot gemacht, dass ich ihn eigentlich als Goodwill ihn nochmal runterführen, bin nochmal mit ihm allein dann über den Gletscher ab und so. Und dann hat er gesagt, und wenn du so viel besser weißt, dann kommst du jetzt nach Herzogenaurach und hilfst uns mit Schuhen. Und somit bin ich dann auf einmal nicht nur Bergführer gewesen, sondern bin eigentlich so ins Materialzeug reingekommen und Adidas hat mich dann ziemlich unterstützt, auch mit späteren Expeditionen. Auf alle Fälle war das so ein bisschen ein Umschwung zwischen nicht nur dem Bergaufrennen, sondern auch anderes Zeug annehmen, ganze Projekte. Und ja, ist so ein bisschen gross, also für mich ein grosser Wendepunkt.
Ja, natürlich, offensichtlich. Ja. Wir haben die Väter schnell angesprochen. Also eben ganz vorher, der Vater von der Tetschen, Jacques Daxay, ist Lama gewesen, Rinpoche. Also der ist mit 3 Jahren, das muss man sich vorstellen, wird er intronisiert als kleiner Bub. Und nachher muss er flüchten, mit der Familie kommt in die Schweiz und ist eigentlich von dem angesehenen Status, den er hatte, wieder zu einem Flüchtling. Wie hat das der Vater verarbeitet? Was hat er gemacht mit dieser Geschichte?
Ja, Das ist ja genau das, was ich also bewundere. Jetzt nicht nur an meinem Vater, an meiner Mutter, meinen Grosseltern, meiner Familie, sondern eigentlich, ich bewundere das an allen Menschen, die eigentlich ein riesen Schicksal haben müssen durchgehen. Und jetzt bei meinen Eltern, bei meiner Familie, ist es dann wirklich, habe mich immer wieder gefragt, woher nehmen sie die Kraft, um eigentlich nach so einem Schicksal, nach dieser dramatischen Erlebnis, was sie gehabt hat. Also ich weiß nicht, ich kann zum Beispiel, ich muss immer wieder meine Tante fragen, weil sie hat ja die Flucht noch miterlebt. Heutzutage könnt ihr die Berge steigen mit super guten Schuhen.
Keine Opferschuhe.
Wir wirklich mit ausgerüstet, mit guten Schuhen, warmen Schuhen, eingepackt in der besten Hightech-Bekleidung, gehen sie ja auf den Everest oder in den Himalaya. Die Familie damals, muss man sich vorstellen, und ich habe die Schuhe immer noch, es sind Filzschuhe. Es sind und haben kein Profil. Es sind Lederschuhe, Filz, kein Profil. Und ich frage mich, wie haben die Menschen das geschafft, die Flucht über die 5-6'000 Meter hohen Gletscher? Das ist unglaublich. Also es ist einfach wie, also es ist unvorstellbar. Und immer wieder habe ich mich gefragt und ich habe gesehen, sie haben eine unglaubliche Kraft aus ihrem Glauben geschöpft. Oder? Ich meine, das ist ja grundsätzlich ist es überall so, Menschen, die einen starken Halt im Glauben haben, die entwickeln einfach ganz enorm grosse Kräfte. Und jetzt in meinem Fall ist es natürlich die Familie, die einen ganz grossen Halt im Buddhismus natürlich gefunden hat. Und auch, wo sie da hingekommen sind. Und ich meine, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, Christian. Weil, ich meine, jetzt, mein Vater hat zum Glück das Glück gehabt, dass es eine Heimleiterin gegeben hat. Die hat sehr schnell einmal gemerkt, das ist ein Lama, das ist nicht eine gewöhnliche Person. Er war sehr begabt gewesen im Zeichnen und sie hat ihm eigentlich geholfen, eine Bauzeichnerlehre zu absolvieren und von dem her hat er Glück gehabt. Aber es hat dann natürlich auch Situationen gegeben, wo dann plötzlich, meistens auf einmal ganz, ganz gewöhnlich, oder? Und es hat Familien gegeben, wo dann einfach auf einmal im Tibet sind sie vielleicht wirklich so fest auseinander gewesen, hohe Würdenträger und sogar ihre eigenen Diener, oder, sind dann auf einmal am gleichen Fließband gestanden, in der Fabrik in der Schweiz. Oder? Und das ist auch völlig noch schwierig, oder, die Situation. Aber und trotzdem vorwärts schauen, Kraft schöpfen. Und das ist ja das auch, was ich in der Musik vermitteln möchte. Dass man eigentlich nie dürfen vergessen, was wir selber in uns an Kraft haben und was einfach gilt zu entdecken, immer wieder zurückkommen zu sich selber und die wahre innere Kraft in sich einfach das Potenzial können zu finden und ausschöpfen. Und da habe ich das Gefühl, das ist genau das, das ist die universelle Sprache, die wir alle sprechen und das ist genau das, was uns im Moment braucht, mehr denn je, weil die Gesellschaft hat unglaublich viele Probleme. Wir sind alle sehr gestresst. Die Jungen kommen das Limit an ihren Arbeitsplätzen. Es gibt viel Depressionen, es gibt so viel Suizid, auch Gedanken bei den Menschen. Und dort einfach können in Form von dieser Musik, und darum habe ich es auch modern gemacht, das letzte Album ist wirklich völlig sehr modern, einfach zum einfach auch die Schwelle können zu überwinden, dass die Leute sagen, Mantras oder spirituell, das kann ich nicht brauchen, ich muss jetzt arbeiten. Genau dort können sie mich ansetzen und zuerst mal zu sich kommen, die Kraft schöpfen, oder? Und dann wirklich in einer Klarheit dann sich wirklich auch im Leben eingeben.
Applaus
Eine grosse Reise, die Familie erlebt hat. Und eine grosse Reise hat Reto Rehkeller auch gemacht. Wir umspannen in dieser Sendung heute ein bisschen den ganzen Erdball. Weil es hat irgendwo einen Moment gegeben, wo der junge Reto sagt zu seiner Partnerin, komm, wir gehen auf Kanada. Aber das machen wir ja nicht einfach so aus dem Bauch aus. Das hat so einen Grund gegeben.
Ja, das war eine ganz lustige Sache. Wir haben in der Hotel Revue eine Anzeige mit MT Engadin. Und dann haben wir geschaut, was im Engadin ist. Und das war jetzt aber Mount Engadin Lodge in Kenmore, gewesen, wo Leute gesucht haben.
In Kanada. Also,
in Kanada. Ja. Dann haben wir dort das eingegeben und wir waren nur in einer Beiz und haben unseren Lebenslauf noch auf einer Menükarte geschrieben und dann der Serviertochter weitergegeben und Gespräche gemacht. Und zwei Wochen später kam dann ein Telefon von Zermatt, das war die Schwester von der, die die Lodge gegeben hat, und hat gesagt, ja, ihr könnt dann auf Kanada. Wir, ups, haben wir gar nicht so ernst gemeint. Und haben dann eine Bewilligung gekriegt für 9 Monate auf Kanada und Schweiz über 20 Jahre daraus geworden. So, es war wirklich eine sehr eine lustige Sache gewesen. Wir haben nie geplant, wir haben nicht gesagt, das ist nicht gut, sondern wir haben einfach die Chance genommen und Freude gehabt, um eigentlich etwas anderes zu machen, was eigentlich das Leben uns gerade vor die Füße herrührt. Und dann sind wir dann durch das Kanada gegangen und haben dann dort angefangen zu werken, geheiratet und Kinder haben und eigentlich vor allem als Bergführer gearbeitet und habe mich dann aber auch noch entschieden, eben Schreiner zu machen.
Das war ein alter Bubentraum, oder?
Das war mein Bubentraum. Geschnitzt habe ich früher schon. Und dort ist eben die Schreinerei ein bisschen anders. Also, man geht nicht so gerade in einen Betrieb in die Lehre. Man ist im Goddess College. Und weil ich eben selber schon ein bisschen können oder das Gefühl hatte, ich könne es, habe ich gerade das eigene Geschäft aufgemacht, bin aber neu in die Schule und habe dann vor allem mit Rundholzmöbel angefangen. Also es ist einfach wie Blockhäuser, gibt es einfach Rundholzmöbel und Geländer. Und das haben wir dann ziemlich schnell im Griff gehabt und haben eigentlich die Schreinerei durch den Sommer durchgemacht, weil das Bergführen in Kanada ist im Sommer nicht so stark. Mhm. Dafür der Winter mit dem ganzen Heliskiing und all das. Und das hat viel Zeit gegeben für anderes Zeug auch noch. Also im Sommer hat man einfach zwischen Cowboy und ein bisschen Bergführen und Schreinern, Zimmern und Schnitzen einfach alles gehabt.
Und das war eine Firma, die eigene Schreinerei mit Indianern. Also die haben indianische Angestellte gehabt.
Also am Anfang haben wir einfach normal Kanadier und ich habe dann einen Mann kennengelernt, Bill Eagle Eye. Das ist eigentlich später mein Mentor geworden. Das ist ein Schaman von den Stoney Indians. Und der hat mich eigentlich so ein bisschen unter die Flügel genommen.
Unter die Fittich genommen.
Und von ihm habe ich sehr viel lernen. Und ich habe dann auch einfach Indianer angestellt. Also von denen. Es ist, in Kanada ist nie immer ein Angestellter für sehr lang, sondern das wechselt relativ schnell dort. Und wir haben dann Indianer gehabt, die bei uns gearbeitet haben. Und manchmal sind sie gekommen, manchmal sind sie nicht gekommen. Also das ist normal fährst du um 9 Uhr an und manchmal sind sie einfach 2 Tage später gekommen. Und dann hast wenn du das verstanden hast, hast du dafür wirklich, wenn es darum gegangen ist, dass Grossauftrag oder so mit Geländer montieren, sind dann anstatt die 7, sind dann auf einmal 10 da gestanden und hast gleich nur 7 gezahlt. Also es hat immer so ein bisschen Nein und Geh gewesen, aber mit dieser Kultur habe ich einfach mich müssen selber einfach das lernen. Und je besser, dass ich es akzeptiert habe, wie sie sind, habe ich auch mich selber können besser akzeptieren, wie ich bin. Das ist dann ein schneller Prozess geworden. Und durch den Bill habe ich sehr vieles gelernt, einfach die Leute einfach so zu nehmen, wie sie sind und aus dem heraus das Beste machen. Und das ist immer ungeheuer gut vorgekommen. Schön.
Thank you. Am Anfang von der Karriere von der jungen Detschen war eine KV-Lehre im Bankverein.
Das stimmt, ja. Ja.
Und der Gesang hat dort noch gar keine Rolle gespielt?
Der Gesang hat eigentlich das ganze Leben eine Rolle gespielt. Ja. Doch, doch. Ich habe immer gesungen, aber natürlich mehr als Hobby. Und ich habe dann gleich mal gemerkt, also mein Wunsch war ja immer, wie kann ich ein gutes Karma ansammeln. Also der Gesang hat ja schon ein bisschen etwas Egoistisches, gell? Karma, wir sind ja alles Jäger und Sammler, oder? Das sagt man ja. Oder? Und, ja. Die Buddhisten sind halt Sammler von gutem Karma.
Also von guten Taten, oder?
Von guten Handlungen. Ja. Weil das ist immer meine Frage an meine Mutter. Ich wollte immer wissen, schon als kleines Mädchen, wie kann ich gutes Karma ansammeln? Weil wenn ein schöner Film war mit einer wunderschönen Schauspielerin, habe ich immer gefunden, mein Gott, wie wird man das? Oder? Und dann die Antwort von meiner Mami war, ja, die hat jetzt ein gutes Karma von früheren Leben und das kommt jetzt so reifig. Oder? Und dann macht es natürlich bei mir so, okay, das ist das Geheimnis. Und wenn man das möchte, dann hat man es selber in der Hand. Also das heisst, ich muss niemanden fragen, oh, bitte mach das für mich wahr, sondern es ist eigentlich alles in unseren eigenen Händen. Oder? Und so ist eigentlich der Gesang immer ein bisschen für mich begleitend gewesen. Und ich habe schon gemerkt, Gesang ist etwas, das selber natürlich einem erfüllt. Und wenn es gleichzeitig anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist das natürlich dann noch umso schöner. Oder? Die Lehre beim Bankverein habe ich gemacht. Danach Englandaufenthalt, so wie man das so macht, ja, ganz richtig, oder? Und dann habe ich bei einer internationalen Firma angefangen als Marketing Assistant. Und nebenbei ist Singen immer ein bisschen bedeutungsvoller geworden. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt muss ich dich entscheiden, entweder Gesang oder Arbeiten. Wo dann auf einmal damals ja noch die Fax reingekommen sind. Could you please forward this fax to Mrs. Detchen? We would like to invite her to perform in Bob Wilson's theater play day tomorrow, the day after with Isabella Rossellini. Und dann auf einmal, wow. Und dann meine Kollegin, wow.
Eine Einladung per Fax, oder?
Wow.
Ja. Wow.
Genau. Ja. Genau. Und meine Arbeitskollegen und Kolleginnen, die haben sich natürlich immer auch jedes Mal riesig gefreut und sind immer genau informiert gewesen, was ich mache. Aber irgendwann habe ich dann zu mir selber gesagt, oh, jetzt musst du entscheiden. Mhm. Und mein Mann hat damals gesagt, los, du kannst wirklich ganz nach deinem Herz gehen. Mach das, was jetzt wirklich für dich wichtig ist. Und ich habe mich für die Musik entschieden. Ja,
und das ist ein wichtiger und richtiger Entscheid, wie wir jetzt merken, oder?
Ja, ich glaube, das ist wirklich etwas, eine grosse Entscheidung gewesen. Und ich glaube, ich kann jetzt wirklich sehr, sehr viel sammeln. sehr viel. Mein Karma-Konto ist wirklich richtig da oben. Aber nein, ich denke mir, das ist ja das, was wir Menschen alle möchten. Oder? Wir möchten ja im Grunde genommen möchten wir ja ein erfülltes Leben haben. Wir möchten glücklich sein. Wir möchten möglichst eigentlich auch wir möchten alle gerne auch etwas weitergeben. Es gibt keinen Menschen, der nicht wirklich möchte, auch etwas weitergeben. Oder? Und ich darf das jetzt in Form von der Musik machen. Ich habe natürlich enorm Glück mit dem Werdegang von der Musik. Ich habe wahnsinnig schöne Alben dürfen rausgeben. Und jetzt das neueste Album ist das, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich habe ja mit dem jetzt die im April im KKL dürfen ein grosses Konzert geben. Und das ist unglaublich, dass ich als Tibeterin der heilige Konzertsaal von der Schweiz dürfen besingen. Mhm. Oder Ich war zweimal in der Carnegie Hall mit meinen Musikern. Und dann, man sagt ja, when you've done it in Carnegie Hall, you can do it everywhere. Wow. Dann habe ich dann gefunden, naja, also das nächste muss unbedingt das KKL sein. Und ich habe es wirklich geschafft. Und dank natürlich meinem wahnsinnig guten Team. Ich habe einen Produzenten, Helge van Dijk, der das zwei Alben, die mir jetzt produziert hat, wo für mich eigentlich dann das Zürcher Kammerorchester können dazu begeistern, dass sie mich begleitet mit meinen Musikern im KKL. Und das ist unglaublich schön.
Weltumspannende Musik. Wir sind so bei wichtige Wendepunkte im Leben. Und das ist wirklich ein Wendepunkt, war damals ein Unfall im Himalaya. Wo irgendetwas passiert ist mit dem Bein, wo aber noch nicht klar war, was das könnte für Auswirkungen haben, Jahrzehnte fast später.
Ja, das ist richtig. Also in den 80er Jahren war ich ein bisschen auf der wilderen Seite. Ich hatte dann mal einen Absturz in einem Eisfall und habe vor allem Knie und Venen kaputt gemacht. Dann hat man die können flicken. Und man hat eigentlich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich bergsteigen oder Bergführer sein sollte. Der Kopf hat dann anders wollen, die Mentalität hat anders wollen und die Motivation war sowieso einfach gewesen, ja, ein bisschen einfacher, aber ich kann das schon noch. Und ich hatte dann noch das Glück gehabt, im 87, dass ich noch mit der Ruth Steinmann damals, das ist eine Höhenbergsteigerin und ihrer Tochter Barbara, haben wir die erste Langlaufexpedition im Himalaya gemacht, im Ladakh. Und eben mit Langlaufski schon damals eigentlich irgendwo hingegangen, wo nicht gerade eine Loipe war. Und später ist das gleich gegangen. In Kanada ist das super aufgegangen mit vor allem das Heliskiing und dann eben nebenzu eigentlich die Schweinerei machen. Also ich habe ein bisschen aufgepasst, aber mit den Jahren sind die einfach die Venen nicht mehr wollen.
Also sind nach dem Unfall hat man ja künstliche Venen drin.
Das ist richtig. Ja. Und es hat so vieles drin gehabt, auch Metall noch im Knie und. Eben wahnsinnig dankbar gewesen, weil eigentlich hätte ich es nicht mehr sollen oder dürfen machen und ich habe 15 Jahre im Leben gestohlen. Ich bin noch zu Werk gegangen, 15 Jahre, wo es eigentlich nicht mehr hätte sollen gehen. Und dann im 03 habe ich dann einfach müssen, weil es ist so geschwollen gewesen, so viel Thrombose und Zeugs und Sachen, dass es einfach gefährlich geworden ist. Und dann ist einfach so wie gewesen. Ich habe aber gewusst, dass es kommt. Ja. Also ich habe nicht gewusst, wann, aber vorbereitet habe ich mich relativ gut. Und da ist dann eben auch Mr. Bill Eagle Eye, der Indianer, sehr gut und hilfreich gewesen für mich, weil der ist einfach auch im Kopf vieles dürfen lernen, eigentlich wie umgehen und Dankbarkeit eigentlich für das, was ich bis jetzt
entdeckt habe. Also wie ist denn das konkret gegangen? Also wie kann man sich mental auf so etwas vorbereiten?
Wow. Sitzt am Fluss, schaust einen Stein an, ein Blümchen für 8 Stunden und dann bewegst du und sagst, jetzt weiss ich alles. Aber es hat einfach sicher auch eine Meditation drin, die man macht, die man lernt. Jeder hat seine eigene. Die einen brauchen starke, laute Musik oder die einen Ruhe. Ich bin mir immer in der Natur schon sehr wohl gewesen, als Eis vorkommen. Ich konnte dort meine Kraft tanken. Und eine von den Sachen, die wir damals eigentlich vor allem mit dem Bill immer angeschaut haben, ist, ich verliere nicht nur etwas, ich gewinne etwas. Und heute bin ich überzeugt, ich habe eigentlich wahnsinnig gewonnen. Ich habe vielleicht das Bein hergeben, aber es ist auch wieder. Ich bin alle Berge rauf, ich bin in Alaska, bin überall auf dieser Welt aus den Bergen oben und dann dürfen so viele super Sachen machen. Ich habe so viele Gäste können lachen sehen, wenn sie irgendwo am Berg sind. Und wirklich auch eigentlich sehr dankbar für das, was ich gesehen habe. Und das wäre jetzt nicht richtig, wenn ich undankbar wäre oder miserable oder wie sagt man, einfach schlecht, weil ich jetzt etwas gehabt habe. Und ich bin ja der Berg auf und runter gefallen. Also da kann man niemandem irgendeinen Strick daraus machen. Ja. Und das Wichtige ist eigentlich, dass man mit dem wieder mit sich ins Reine kommt. Und ich glaube, die Heilung war nicht nur das Bein heilen, sondern die Heilung ist eigentlich annehmen, damit es nachher einfach wirklich auch in einem guten, zufriedenen Teil weitergeht und das auch anderen dürfen weitergeben.
Und aus dem heraus ist ja dann auch eine Expedition entstanden. Ich habe es am Anfang der Sendung schnell gesagt. Der Reto Ray Keller ist durch Grönland im Frühling auf Ski. Ja. Durch Eis und Schnee.
Ja, das war ein bisschen eine lustige Sache. Ich war letztes Jahr am Cybathlon. In Winterthur. Kloten, sorry. Mhm. Und da sind wir mit den Therapeuten ins Reden gekommen. Und irgendwann ist mal, weil das Bike kommt von Reykjavik, ist Island aufgekommen, Schnee, Winter. Und dort spitzen sich natürlich schon meine Ohren, weil ich bin Schneesportler oder habe Schnee wahnsinnig gerne. Aus Eis habe ich nie gross gehalten. Also, ich kann im Kühlschrank daheim sein und es geht mir immer noch gut. Und auf alle Fälle haben wir dann dort gesagt, ja, Island. Dann habe ich gesagt, Grönland wäre doch noch viel schöner. Und dort ist die Idee geboren, wieso nicht einmal mit einer Prothese das probieren mit Langlauf. Und im Grunde genommen kann man mit dem nicht richtig langläufeln, wenn es noch Fell dran sind und noch Gewicht. Und wir hatten noch einen Schlitten mit 40 Kilo. Und dann habe ich mit ein paar Leuten das angeschaut, sehr viele Unterstützer gehabt. Und schlussendlich eine Kollegin noch von Kanada her, die mit mir früher geklettert hat. Und sie ist dann gekommen als mein Service-Teil. Also, wo man manchmal vor, also immer Schraubenschlüssel und Zeug einstellen. Und sie ist dann also als persönliche Therapeutin mitgekommen. Plus, wir haben uns mit einer anderen Gruppe zusammen da, die auch in die Schweizer Alpen, das heisst Schweizer Alps in Grönland übrigens, das ist ein paar Berge, die in der Schweiz eigentlich entdeckt worden sind. Und mit viel Training durch den ganzen Winter ist es dann eigentlich so weit gegangen, dass wir im März dort hingegangen sind. Also, ich bin da mit im Engadin. So kurz vor dem Marathon sind alle mit ihren Spandex-Höschen und Skating-Ski von oben runtergekommen. Und da unten rauf kommt einer mit dem Holzbein und einen Schlitten hinten dran mit 30 Kilo Holz hinten drauf. Und die Leute haben manchmal nur den Kopf geschüttelt und gemeint, irgendetwas stimmt nicht. So, ja.
Das ist Training.
Ja. Das war ja. Training. Ich bin dann auch auf Lukmanier. Meine grössten Probleme sind die Beine anlegen in einem Zelt, das 1,20 Meter hoch ist. Weil, ja, da bin ich auf dem Lukmanier da oben und das Zelt aufgestellt. Und um in die Prothesen hineingehen, muss man aufstehen. Und als ich das rausgeübt habe, habe ich die ganze Hose ab und hat es geschneit und gewindet. Und jedes Mal, bevor ich eigentlich so weit war, dass ich drin war, hatte ich so 5 bis 10 cm Schnee in der Hose. Und dann ist mir dann schon auf die Idee gekommen, dass man das mit Reissverschluss machen könnte und anders. Und so sind sehr viele Sachen entstanden. Ich habe auch ein Gummiband entwickelt, damit der Ski wieder vorkommt, über Hightech-Prothese, die auch ein bisschen Hilfe braucht. Also, und es hat wahnsinnig viele Leute gehabt, die mir geholfen haben. Ja. Es ist finanziell, aber auch vor allem eigentlich motivationsmäßig. Ja, sind Ideen rumgelaufen, mit, wie man eben kann Hosen anlegen kann, wie man kann dieses oder jenes machen kann. Es ist dann eine Sache, die man muss üben muss. Und ich musste das Bergsteigen nicht mehr müssen üben. Ich musste nur noch müssen üben, wie das adaptieren. Und vieles läuft halt im Kopf ab.
Ja, Hindernis überbrücken, spezielles Thema in dieser Sendung, merke ich gerade.
Ja. Ja, das Wichtigste ist einfach, dass man Freude hat. Ja. Also ohne diese Freude wäre das nie gegangen. Ja. Es war sehr streng. Ich bin auch bis zum Schluss eigentlich einen Anschlag gekommen, was eine Prothese machen kann. Wir sind ziemlich überrascht worden mit Neuschnee, Nassschnee, obwohl es eigentlich kälter sein. Und sind eigentlich aufgegangen, bis eigentlich die Prothesen wirklich nicht mehr mögen trocken. Aber das Verrückte ist eigentlich schon, das können spüren, dass es möglich ist. Und jeden Morgen eigentlich wieder rausgehen, und es ist kein Plagen, sondern es ist eigentlich ein freudiges Schaffen. Und ich schwitze gerne beim Schaffen. Und ich muss ehrlich sagen, man hat sehr vieles gelernt, und die schönsten Sachen sind eben noch im Team, aber auch der Kontakt mit den Inuits. Das ist die Lebensart der Leute und so. Und das war sehr begeistert und voll Feeling.
Es gibt ja auch Eisbären dort.
Das ist so. ich bin dann ein bisschen früher zurückgegangen. Als es zu steil geworden ist, habe ich mich 2 Tage früher verabschiedet und bin mit einem Jäger zurückgegangen. Dann wollte ich noch Kulusuk Island, also wir waren hier im Südosten und dort noch eine Insel. Da wollte ich selber umrunden. Und in Grönland geht man nur mit dem Gewehr unterwegs. Weil es hat wirklich die Eisbären. Es hat nichts anderes, keine Strassen und nichts. Und, ich bin relativ gut gewöhnt mit Bären von Kanada her, mit Grizzlies und Schwarzbären. Und die kann man irgendwie einschätzen. Und an dem einen Tag, wo ich, bevor ich zurück bin wieder ins Dorf, ist es dann einfach ungemütlich geworden. Es war so neblig und vor mir immer die Spuren von dem Bär. Und es ist alles weiss und der Bär hat auch nur ein weisses Kleid an. So, es ist nicht viel im Leben, aber die Haare sind ziemlich darauf gestanden. Und einfach ein easy feeling. Und als ich dann ins Dorf kam, hatten sie auch ein Dorffest gehabt, weil etwa 500 Meter, als ich mein Camp hatte, haben sie einen Bär geschossen. Also, ich bin froh, dass ich nicht zu nahe gekommen bin.
Ja, wir sind froh, dass nichts passiert ist und dass der Reg Heller hier in der Sendung ist heute.
Das ist so.
Eben, ich habe gesagt, Hindernisse überbrücken, Konflikt. Durchbrechen, Brücken bauen, das kann man ja wirklich mit der Musik machen. Jetzt im Fall von der Deutschen Schlagzeugerei, weiss ich, da hat es schon Zusammenarbeit gegeben mit chinesischen Musikern.
Ja, absolut, genau. Und das ist genau das, was ich auch ein bisschen versuche, wirklich an die Grenzen zu gehen. Der Otto C. Honecker hat mir einmal gesagt, Deutschen, du bist eine Mutige. Und ich habe das als grosses Kompliment aufgefasst. Und das ist damals darum gegangen, 2008, habe ich zusammen mit dem Don Juali ein Benefizkonzert gemacht zugunsten der Erdbebenopfer von China. Und das war wirklich sehr, sehr bewegend gewesen, weil auch symbolträchtig, dass wir beide, er Chines, ich Tibeterin, auf dem neutralen Gebiet von der Schweiz zusammenkommen und sagen, was immer auch politisch passiert, wir Menschen müssen, dürfen nie vergessen, dass wir die gleichen Menschen sind und dass wir immer versuchen, auf menschlicher Ebene einander mit Respekt und Toleranz und Liebe und Zuneigung zu begegnen. Und das probiere ich anhand von der Musik weiterhin so den Wegen so zu gehen. Und ich muss sagen, jetzt gerade vor 2 Wochen habe ich gesehen oder gehört, dass man in China meine Musik bereits lost. Und zwar hat das Internetradio in China, muss man sich vorstellen, hat wirklich meine Musik 10 Minuten lang gespielt und mich sogar persönlich vorgestellt als eine Tibeterin, die im 63 in die Schweiz gegangen ist und dort aufgewachsen ist. Also ich habe nicht alles verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist ja chinesisch, aber irgendwie nur schon der Gedanke, dass Musik solche Grenzen kann überwinden und dass in China selber ein Bewusstsein entsteht, dass tibetische Mantra-Musik halt jetzt auf der ganzen Welt so verbindend darf wirken. Hat mich sehr berührt. Und mein grosser Wunsch ist es wirklich, dann in absehbarer Zeit sogar in China Konzerte zu geben, weil es ist erstens einmal unglaublich wichtig. China öffnet sich, die Menschen sind so bereit auch für spirituelle Nahrung. Und wenn man da das Vakuum darf, ein bisschen, also ich sehe es so, oder? Mit den tibetischen Mantras vor allem, so darf füllen, dann ist das eigentlich für die tibetische Kultur sehr wichtig, weil das, was sie dann als wertvoll, als kostbar empfindet, das wird dann auch geschützt, oder? Und von dem her denke ich, hat Musik wirklich so eine unglaublich grosse Kraft, oder?
Wünschen wir natürlich, dass der Wunsch in Erfüllung geht.
Ja.
Wie geht's euch? Vielen Dank. Wann geht es auf die nächste Reise oder Expedition zum Schluss? Ist etwas geplant?
Ja, geplant wären schon ein paar Sachen. mehr in der Schweiz jetzt.
Okay.
Zurzeit, ich glaube, Expeditionen kann man später schon wieder machen. Ich habe jetzt noch ein paar Berge vor in der Schweiz. Das andere ist, ich bin ziemlich beschäftigt mit meinen Vorträgen. Ich will aber auch Behinderte rausnehmen, um eigentlich mit ihnen das zu teilen. Dass man eigentlich ein bisschen zu Berg gehen kann. Das muss nicht gerade grosse Berge sein, das kann ein Wandern sein. Und ich sage jetzt halt etwas, wo ich sehr überzogen bin. Klettern ist viel einfacher für einen Amputierten, wieder über ein Trottoir laufen. Ja. Weil dort habe ich zwei Hände und noch ein Seil und bin angebunden. Genau. Und das geht eigentlich gut. Und Klettern hat auch Motivation, mental, einfach auch hat eine spirituelle Sache, sobald man in der Natur ist. Und es geht nicht immer um den höchsten Berg. Es ist oft auf einer Tour, eigentlich, wenn man so über die Alpwiesen raufläuft und den Berg hinten sieht, aber dann das kleine Tautröpfchen am Gras, wo es mit der Sonne drin scheint, ist so viel wie der Bergspitz selber. Und das gibt einem unheimlich viel. Und wenn man solches Zeug weitergeben kann, dass eigentlich da draußen für auch solche, die das Gefühl haben, sie sind behindert, dass man eigentlich kann ich einfach sagen, du kannst es machen. Du kannst wirklich etwas machen. Und wenn ich denen ein bisschen mithelfen darf, würde ich das gerne tun.
Schön. Dann wünschen wir uns einen schönen, trockenen Herbst in der Schweiz. Wanderwetter. Alles Gute beim Reisen. Vielleicht einmal auf China. Das war es bereits gewesen, persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören. Und allen einen ganz schönen Sonntag. Merci.
Persönlich ist heute live aus dem Papiersaal Seal City in Zürich gekommen. Gäste von Christian Zeugin waren die Sängerin Dejane Shakhdaksai und der Reto Ray Keller, behinderter Sportler und Bergsteiger. Technik Patrick Arnold und Hedi Massoudi. Können Sie nochmal hören, die Sendung? Heute Abend nach der 10 Uhr auch wieder hier auf SRF 1 oder schon gleich rund um die Uhr auf srf1.ch unter Sendungen von A bis Z und persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus dem Hotel Teufelhof zu Basel. Zu Gast beim Dani Vorler sind dann die Unternehmerin Daniela Spielmann und der Daniel Weder, ehemaliger CEO bei der Flugsicherung Skyguide.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.